Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Und willkommen zurück aus der Länderspielpause. Es gab jetzt ein Wochenende kein Spiel, kein 96-Spiel, wobei das vielleicht nach dem letzten Spiel auch gar nicht so schlimm gewesen ist. Da wollen wir drüber sprechen, war denn der HSV vielleicht nur die Eintagsfliege und Düsseldorf eher das normale Gesicht der Mannschaft und wird es gegen Lautern vielleicht ähnlich unbefriedigend wie in Münster in Bielefeld. Das werden wir sehen. Ich darf begrüßen an meiner Seite, also erstmal mein Name ist Tobi, aber das wisst ihr hoffentlich. Ich darf begrüßen an meiner Seite den Chris, nach langer Zeit wieder dabei hier. Chris, guten Abend.
Endlich mal nicht Christian. Danke, Tobias. Oh, stimmt. Schön hier sein zu dürfen. Ich freue mich, in der Runde heute Bestandteil sein zu dürfen.
Ja, Christian, ich freue mich genauso. Und wieder dabei auch der Dennis. Guten Abend, Dennis.
Guten Abend, Jungs. Ich freue mich auch. Bin ein bisschen demütig heute mal in Vertretung für den anderen. Und freue mich auf den Rest der Saison. Es kann nur besser werden.
Da sagst du was. Ja, und damit habt ihr es schon gehört. Der André ist heute Abend nicht dabei. Ist demütig und dankbar zu Hause.
Dennis hat die Stimmung schon gedrückt.
Ist das so?
Das ist Untergangsstimmung jetzt schon.
Ging relativ schnell. Aber so schlecht war der auch der Saison ja nicht. Unser Trainer hat gesagt, wir sind Platz 1 der Heimtabelle und den wollen wir verteidigen. Oh. Ja, hat er gesagt. Hat viel gesagt heute. Dann sprechen wir aber gleich drüber. Also André heute Abend nicht dabei und wenn ihr Lieben in der Länderspielpause gedacht habt, wir machen keine Sendung und die Sendung verpasst habt, dann hört sie gerne nach. Wir haben gesprochen letzte Woche über und mit den Frauen im Hannoverschen Sportverein von 1896. Wir haben auch eine Dauerkarte verlost. Ich darf auch sagen, dass wir den Gewinner schon benachrichtigt haben. Der darf sich also freuen, in der Regionalliga Nord jetzt jedes Heimspiel sehen zu dürfen. Also herzlichen Glückwunsch an Roman. Roman, wir haben dich benachrichtigt und kriegst du auch deine Dauerkarte für unsere Frauen. Jetzt gucken wir aber wieder auf die Herren. Auf die ersten Herren vor allem. Und wir müssen dann kurz zurückblicken auf das Spiel gegen Düsseldorf. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. 96 kam, ich sag mal, als ja nicht Favorit, aber zumindest mit großem Selbstvertrauen nach einem schönen Heimsieg gegen den HSV nach Düsseldorf. Und das Spiel war dann eher, ich sag mal, so ein Rückfall in Münster und Bielefeld, oder nicht, Dennis?
Naja, also mit Selbstvertrauen hätten wir da ja auch hinfahren können. Ich meine, Daniel Thune, für den sind wir ja der Angstgegner bisher gewesen mit seinen Vereinen, wenn er gegen uns gespielt hat. Also insofern hätte da eigentlich was drin sein müssen. Aber ich sag mal, wenn ein defensiver Mittelfeldspieler der Spieler des Spiels ist bei uns, dann und der auch noch Christiansen heißt, dann sagt das, glaube ich, eigentlich schon alles über das Spiel. Ja, das war halt nichts, ne?
Es war zumindest wenig, aber du hast angesprochen, Christiansen sicher auch aufgrund einer unglaublich starken Grätsche und das 0:1 damit verhindert. Also Christiansen für mich auch wirklich ein guter Spieler in dem Spiel. Einer der wenigen. Besonders überraschend war dann, also es gab ja auch den Deadline Day, der war tatsächlich am Spieltag, glaube ich sogar. Und am Spieltag war er. Bis 18 Uhr waren die Transferfenster in der zweiten Bundesliga noch geöffnet. Und wir hatten dann auch tatsächlich einen Deadline-Day-Transfer, Bartek Doric. Wir hatten ihn ja quasi schon angekündigt vor dem Spiel. Er kam dann tatsächlich nach Hannover und durfte auch gleich auf der Bank Platz nehmen. Chris, das ist endlich der Ersatz für Brooklyn Eze, hätte ich beinahe gesagt, für Natürlich nicht Brooklyn-Irsee, sondern für den Bremer. Deswegen habe ich seinen Namen vergessen. Ich streiche das dann, wenn die zur bösen
Verein ist nicht, gehen. Nicht der alte, sondern die andere Serie.
Ach, Derek, dankeschön, Dennis. Bitte. Derek Köhn, der Ersatz für Derek Köhn ist endlich bei uns und durfte dann auch in Düsseldorf gleich ein paar Minuten Zweitliga-Luft schnuppern. Was hältst du erstmal grundsätzlich von dem Transfer?
Von Derek nach Bremen oder von dem Ersatz zu uns? Mit einem Satz erstmal einzuladen. Ich bin sehr, sehr traurig, dass der Spieler diesen Weg gehen musste. Scheinbar war er sehr verzweifelt.
Wir reden von Derek, jedem, ja?
Ja, genau. Ja, gut, das muss man vielleicht nochmal hervorheben.
Ja, muss man dazu sagen, ja.
Beide Sachen können stimmen, egal.
Von den spielerischen Veranlagungen soll er ja sehr ähnlich dem Spielertyp Derek Köhn sein. Deswegen wird es der erhoffte 1:1-Ersatz sein. Ob er das leistungstechnisch abrufen kann, würde er erst zeigen müssen. Er kommt ähnlich wie Derek damals aus einer Liga, wo man sagen muss, zählt jetzt nicht zu den großen 3, 4, 5 Ligen. Ich glaube, ja, Derek kam ja damals aus. Ja, Moment, aber da hat er ja nicht wirklich gespielt. Ne? Also, genau, da ist er zwar hingewechselt. Ich glaube, ein Jahr war er da im Kader. Hat er überhaupt ein Spiel gemacht?
Also, da bist du ganz falsch informiert. Also, erst diesen Sommer übrigens vom polnischen Meister zum SC Braga gewechselt und damit ein Mannschaftskollege geworden von Bright R&B, der ihm im Übrigen, wir sagen, geraten hat zu dem Wechsel nach Hannover, weil er gesagt hat, die Stimmung ist toll und es ist sehr familiär. Also, Jovic ist dann im Sommer nach Portugal gewechselt, war von dem ursprünglichen Trainer auch ein Wunschspieler. Der Trainer musste schnell gehen, ich glaube noch 4 Spielen. Und Jovic wollte eben nicht auf der Tribüne sitzen, sondern haben wir ihn geliehen mit einer Kaufoption für geschätzte 1,5 Millionen Euro. Chris, mach aber ruhig weiter.
Ja, genau. Also wie gesagt, die kommen beide aus nicht den Top-Ligen, werden also zeigen müssen, ob sie sich hier behaupten können in der zweiten Liga. Die zweite Liga werte ich von der Spielstärke her ähnlich wie die polnische erste Liga, also nicht so stark wie die Bundesliga. Und Derek kam ja damals, glaube ich, aus Niederlanden, wenn ich mich richtig erinnere. Bedeutet, der musste halt auch erstmal zeigen, ob er den, das klingt jetzt so blöd, aber wenn ich sage, den deutschen Fußball, ob er dem gewachsen ist, der Geschwindigkeit, der Intensität. Werden wir sehen. Also ich finde es gut, dass man ihnen relativ früh Spielzeit geben möchte. Damit wirft man ihn natürlich auf der einen Seite ins kalte Wasser, aber auf der anderen Seite muss man das ja auch sich vom Spieler erhofft haben und sonst würde man es nicht machen. Also es ist natürlich ein riskantes Spiel. Wenn er jetzt in den ersten Spielen 2, 3 dicke Böcke schlägt, dann droht er schnell zu verbrennen, sowohl beim Publikum wie auch vielleicht bei der Mannschaft selbst. Aber grundsätzlich ist es ein junger Spieler mit einer Kaufoption immer in der Laie eine tolle Idee, besser als wenn wir wie bei Maxi Bayer Leute hier haben, die bei uns dann wirklich den Schub machen und dann für uns in unerreichbare Ferne rücken.
Hast du nicht ganz unrecht, Dennis, aber wir müssen schon sagen, dass dann nur ein Spieler ein bisschen enttäuschend gewesen ist, oder? Es wurde ja gesagt, wir holen auf jeden Fall noch einen Satz für Bright R&B. Der kam jetzt nicht, wobei wir können eine Klammer aufmachen. Lukas Wallner, ausgebildet bei Red Bull Salzburg, beim FC Liefering, dann in der zweiten österreichischen Liga Kapitän sogar gewesen, hat die U23 verstärkt. Wir hatten ihn hier schon besprochen und war jetzt auch die Länderspielpause im Profitraining, weil nämlich Neumann, Neid und Halstenberg angeschlagen gewesen sind. Aber das ist ja kein Bright-Ersatz, oder?
Nein. Ist kein Bright-Ersatz und also das einzig Positive, was man dazu sagen kann, ist, und das wird ja André freuen, der ein vehementer Verfechter der Viererkette ist, diese sollte damit für diese Saison eigentlich zementiert sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir mit dem Personal, was wir jetzt haben, längerfristig Dreierkette spielen können. Also das ist einfach, sehe ich nicht. Da fehlen uns die Spieler dann für. Insofern, okay, Viererkette. Für Wallner ist es vielleicht auch ganz gut. Der hat eher nochmal die Chance, ranzuschnuppern. Das hätte er sicherlich nicht gehabt, wenn wir jetzt noch einen starken Backup-Innenverteidiger geholt hätten. Ich glaube, wir haben da alle drauf gewartet. Wir haben auch alle noch auf einen zentralen Mittelfeldspieler gewartet. 96 hatte da ja, ich glaube, bei jedem Spieler, der gefühlt noch abgegeben wird in der ersten Liga und in der zweiten und überall auch Interesse hinterlegt. Aber ja, wir sind halt mittlerweile dann auch einfach nicht mehr die Adresse, wie manch andere Clubs, die dann halt erste Liga spielen, und dann müssen wir damit leben, dass wir bestimmte eben nicht bekommen oder uns einfach auch nicht vom Gehalt her leisten können. Aber überraschend fand ich es dann letztlich auch. Ich hätte schon mir auch erhofft, dass wir doch ein bisschen noch was für die Substanz, für die Breite im Kader tun.
Ja, ja. Denn es ist absolut richtig, dass das mit einer sehr heißen Nadel gestrickt war und sehr riskantes Spiel sein kann. Das zeigt sich ja sogar oder zeigte sich ja schon in dieser Woche. Wenn man überlegt, dass, also jetzt ist jetzt mein Sachstand ist von gestern. Gestern war Halste immer noch nicht fit. Neid war angeschlagen. Die Woche davor war Neumann nicht spielfähig oder nicht spielbereit. Da wird es schon eng.
Ja, das ist genau der Punkt. Also wir hatten auch wahnsinnig viel Glück, muss man sagen. Toi, 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 letzte Saison. Auch ein Spieler wie Halste, der in einem guten Fußballeralter ist, ohne Frage, gerade aus Sicht von Tobi und mir, muss man das natürlich sagen, ist ja ein blutjunger Spieler. Absolut. Aber natürlich auch in einem Alter, wo das nicht überraschend ist, wenn der auch mal vielleicht ein paar Spiele ausfällt. Und was machen wir dann?
Ich wollte gerade einen Trisoldi-Witz machen und sagen, es wäre wie Trisoldi einer für die U41, also ihr beide, aber da kommt ihr ja nicht mal mehr rein.
Ja, das macht ja nichts, aber ich muss dann kritisiere ich gleich direkt, Chris. Schön, dass dein Stand von gestern gewesen ist. Wir hatten ja am Donnerstag die Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Stefan Leitl, der uns vermeldet hat, es sind alle Spieler fit.
Ja, also heute. Also, weil heute ist Donnerstag.
Das weiß ich, aber ich sage dann ganz gerne Donnerstag, weil Leute ja uns ja auch vielleicht nicht heute hören. Ah. Deswegen sage ich nicht heute. Aber das lernt Chris auch.
Aber ich habe ja gerade gestern gesagt.
Also einmal mit Profis hier. Einmal mit Profis.
Also deswegen, also Chris, sag doch die Wochentage. Ne? Das lernst du auch in den nächsten 3 Jahren nicht. Aber macht nichts. Also Donnerstag,
Wenn ich hier häufiger eingeladen werden würde, dann hätte ich auch mehr Podcast-Erfahrung.
Ja, aber das mit der
Einladung musst jetzt, du
dir halt so ein bisschen verdienen. Musst du auch ein bisschen verdienen. So, aber um das abzuschließen, also unser Trainer hat am Donnerstag in der Pressekonferenz gesagt, dass alle Spieler fit sind, dass auch Marcel Halstenberg Stand Donnerstag 14.12 Uhr im Kader sein wird, spielen wird. Er hat sich dann auch noch auf einen anderen Spieler festgelegt. Da hat er ganz klar gesagt, der wird spielen. Und das ist dann Bartek Dovik. Also das heißt, die Zeiten von Yannick Dehm auf links, aber ich glaube noch viel mehr die Zeiten von Brooklyn Irsee auf links sind dann doch nicht nur gezählt, sondern gehören der Vergangenheit an. Mehr wollte er nicht so ganz preisgeben. Nicolo Trisoldi machen wir aber gleich, vielleicht den zweiten Teil. Wir sind ja mitten im Düsseldorf-Teil, den wir ja durch, Chris hat es hier in einem Chat geschrieben, das könnt ihr nicht sehen und nicht hören, durch Ignoranz einfach abgeschlossen haben. Ja? Also am Ende unterliegt 96 Düsseldorf mit 0:1. Wieder kein Tor geschossen, sag ich mal, ähnlich wie in Münster und in Bielefeld, aber auch nur eins kassiert, das erste in der Saison 96, also immer noch defensiv, ich sag mal, stabil, wobei, ja, auch Düsseldorf war jetzt nicht so ganz viel können, dass es dann nur mit einem Gegentor ausging. Das war schon aus meiner Sicht eine relativ deutliche Geschichte. Aber lass uns da ganz kurz einen Haken dran machen und lass uns gleich nochmal schauen auf das kommende Spiel gegen Lautern. Wir haben jetzt ganz viel vorgegriffen, ganz viel durcheinander gewirbelt. Aber das liegt daran, dass Chris wenig Podcast-Erfahrung hat und dass die Länderspielpause uns alle so ein bisschen rausgebracht hat. Aber das korrigieren wir gleich nach einer kurzen Pause.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Sendung vor dem Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wir haben Düsseldorf so ein bisschen abgehakt. Jetzt gucken wir mal auf Lautern. Also Heimspiel. Es ist Samstag. Es ist 13 Uhr. Also fast die perfekte Anstoßzeit. 40.000 Zuschauer werden erwartet. Lautern auch ein paar mitbringen. Unser Trainer sagt, es ist das dritte große Spiel in Folge. Also Hamburg, okay, großes Spiel. Düsseldorf, ja, okay, auch ein großes Spiel. Aber Chris, warum ist denn bitte Lautern ein großes Spiel? Die haben sich in der letzten Saison am letzten Spieltag erst vor dem Abstieg gerettet.
Also erstmal bin ich froh, dass dein Outro zur Pause hin, wo es hieß, das korrigieren wir gleich, bedeutete oder bedeuten sollte, dass ich nach der Pause rausgeflogen bin. Deswegen freue ich mich, dass ich hier sein darf. Ich bin demütig, jetzt dann auch. Ja, warum ist es ein großes Spiel für den Trainer? Also wenn man sich die Spiele ab Hamburg angeguckt hat, hätte ich gesagt, die nächsten vier Spiele davon sind drei große Spiele. Da wär aber nicht Lautern dabei gewesen für mich. Wenn man sagt, Lautern ist ein großer Gegner oder eine große Partie, dann mag das in der Historie begründet sein, in dem sehr glorreichen Fußball, den Lautern definitiv lange Zeit gespielt hat, mit einem fantastischen Heimstadion, mit fantastischen Fans zu Hause und natürlich auch sehr, sehr tollen Spielern, die da in der Vergangenheit gespielt haben. Vielleicht meint der Trainer auch oder vielleicht versucht der Trainer auch Druck aufzubauen, so auf das eigene Team, weil wir in der Vergangenheit nicht immer so gut ausgesehen haben gegen Lautern, gerade in jüngster Vergangenheit.
Absolut richtig und das finde ich maximal irritierend, ja. Also wir alle erinnern uns ja noch, zumindest Dennis und André, die sind ja alt genug, erinnern sich noch an den 23. Mai 1954, 96, dann im Meisterschaftsfinale gegen die mit Nationalspielern, Klammer auf, dann spätere Weltmeister, Klammer zu, gespickt 11 haben wir gewonnen, wurden deutscher Meister und auch in der dann darauffolgenden, zumindest aus meiner Sicht jüngeren Historie, war Lautern für uns, wenn wir in einer Nähe gespielt haben, nicht unbedingt der stärkste Gegner. Das hat sich aber ganz schön gewendet. Also erinnern wir uns noch an den letzten, an den vorletzten Abstieg von 96. Wir hatten dann das Auftaktspiel auf dem Betzenberg. Taifun Korkut, Trainer bei Lautern, Daniel Stendl, Trainer bei uns. Wir haben 4-0 gewonnen, Rückspiel 1-0. Also alles wunderbar. Dann dauerte es 5 Jahre, um dann erstmal unseren eigenen Abstieg und dann auch den Aufstieg von Lautern aus der dritten Liga abwarten zu müssen. Und wir haben seitdem wirklich miserabel ausgesehen. Also seit 2022 haben wir nicht mehr gegen Lautern gewonnen. Wir haben 2-1 auf dem Betzenberg verloren, 3-1 zu Hause verloren, 3-1 auf dem Betzenberg verloren. Und dann wenigstens in der letzten Saison im März diesen Jahres ein 1-1 erkämpft gegen den damals vorletzten Kaiserslautern. Insgesamt steht bei 51 Spielen 22 96 Siege, 21 FCK-Siege, also das Meisterschaftsfinale 54, das Zünden an der Ware und nur 8 Remis. Bei den Toren 83 für 96, 69 für Lautern. Auch diese Saison 96 hinten relativ stabil, erst ein Gegentor bekommen. Lautern schießt viele Tore, kassiert viele Tore. Wir schießen wenig Tore und kassieren dann auch wenig Tore. Dennis, wie können wir das so zusammenfassen? Also ich meine, ist das so, dass wir vielleicht einfach nur den Knoten lösen müssen in der Offensive und dann läuft es schon? Oder ist Lautern dann wirklich dieser große Gegner, den Stefan Leitl uns ankündigt?
Okay, das sind so viele Fragen, weder noch. Also zum einen können wir, glaube ich, daraus lernen, also diese ganze Statistikgeschichte, ne? Und seitdem haben wir nicht mehr gewonnen und wir haben so oft gewonnen und so. Dass ich finde das auch immer ganz spannend als Historiker, aber letztlich, es sind ja nicht die Mannschaften von damals und auch nicht die aus dem letzten und vorletzten Jahr. Also insofern ist das immer so ein bisschen, ja, also wir können es uns schönreden, finde ich, ne? Es spricht ja viel für uns, dass wir hinten wenig zulassen, spricht für uns, dass Lautern gerne Tore kassiert, spricht auch für uns, also könnte ein torreicher Sieg für uns werden. Ich finde, es spricht auch für uns, dass wir durchaus jetzt was getan haben im Hinblick darauf, dass vielleicht mal vernünftige Flanken in den Strafraum geschlagen werden, weil ich glaube nicht, dass es unbedingt an unseren Stürmern liegt, sondern eher daran, dass sie nicht so bedient wurden bisher. Weil das, dass sie treffen können, hat Nicolo jetzt gerade wieder bei der Nationalmannschaft unter Beweis gestellt. Da wird er offensichtlich gut bedient. Dementsprechend spricht da schon einiges für uns. Aber Lautern, und ich glaube, das ist das, was Leitl vielleicht auch eher sagen wollte, ist natürlich eigentlich immer ein ambitionierter Verein. Jetzt mit Markus Anfang haben die sich ja auch einen Trainer geholt, wo die sicherlich schon auch die Ambition haben, oben mitspielen zu wollen. Ob sie das können, ob sie das vermögen, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber,
ja, aber, mach aber, was aber ich, darf, ich hätte ja? da eine andere These noch, warum oh. Leitl das gesagt hat.
Bitte.
Wir haben ja gerade in der letzten Saison, und ich weiß, dass André da das quasi bei jedem Spiel oder bei jedem etwas namhafteren Gegner wieder erneut ausgerufen hat, dass wir endlich gegen diesen Gegner was holen müssen, dass wir es versäumt haben in der letzten Saison regelmäßig gegen unmittelbare Aufstiegsmitkonkurrenten, wenn wir uns mal dazu zählen wollen, zu punkten. So, jetzt haben wir es geschafft, in dieser Saison gegen Hamburg relativ früh dieses Eis zu brechen, dass wir sagen, okay, wir müssen uns zumindest nicht am 12. Spieltag das immer noch vorhalten lassen. So, und wenn jetzt Leitl vielleicht sogar mit einem Blick auf Lautern sich erhofft, zu Hause einen deutlichen Sieg einzufahren, ist es ja gar nicht mal so schlecht im Vorfeld, diesen Gegner künstlich groß zu reden, um dann mit Blick auf die nächste Woche, wo es dann, glaube ich, gegen Paderborn geht, also wieder einen vermeintlich großen Gegner sagen zu können, Freunde, wir haben gerade einen Lauf, wir haben jetzt wir haben in den letzten Spielen auch große Gegner, unmittelbare, vielleicht Mitaufstiegskandidaten schon geschlagen. Wir wollen jetzt diesen Schwung mitnehmen. Es könnte eine Taktik sein.
Ja, könnte. Lautern jetzt auch nicht viel besser gestartet als wir, hat auch 7 Punkte aus 4 Spielen, Tordifferenz von +1. Wir haben +2. Also dann ein Spiel auf Augenhöhe, aber gerade eher so ein bisschen mehr im Mittelfeld, wie ich das empfinde. Und ich finde es auch krass. Also ich meine, na klar, Markus Anfang, liebe Grüße nach Bremen oder wo war da, Köln, wo er das Impfpass
gefälscht hat? Nee, das war, glaube ich, in Bremen, wo der Impfpass verschwunden gegangen ist.
Ja, gut. Also dann war er auch nochmal in Dresden. Da hat Dresden viel Kritik für gekriegt, dass sie diesen Trainer einstellen. Jetzt Lautern ist völlig problemlos. Corona ist weg, Inzidenz von 1000, ach komm, ist egal. Also von daher, Herr Markus Anfang, also der gefeierte Held. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, also warum bezeichnen wir denn bitte Lautern als Aufstiegsmitfavoriten? Also wir sind jetzt das dritte Jahr in der Liga, haben in der ersten Saison schon für Furore gesorgt, auf jeden Fall, und haben dann auch gleich zu Beginn der Rückrunde unsere Aufstiegsambitionen so ein bisschen im Keim erstickt. Letzte Saison, wie gesagt, also kurz vor dem Abstieg, also dem Abstieg von der Schippe gesprungen, mussten Friedhelm Funkel holen, ja, damit sie nicht absteigen. Und jetzt reden wir hier von Aufstieg. Also Chris, das ist mir ein bisschen zu dick. Also ist klar, Ragnar Ache, begehrter Spieler, aber auch hätte in die Bundesliga wechseln können, ist bei Lautern geblieben. Also offensichtlich ist da zumindest Kapital. Aber Aufstieg und Lautern, ach, ich weiß es nicht.
Ja, wie gesagt, warum ist dieser Name groß oder warum empfindet man diesen Namen als groß? Das habe ich ja vorhin versucht zu erklären, weswegen ich Lautern immer noch mit einem gewissen Namen versuche zu verbinden oder warum das in mir das hervorruft. Wie gesagt, es kann einfach nur ein Versuch des Trainers sein, den Verein künstlich ein bisschen größer zu machen, um bei einem eventuellen Erfolg so eine künstliche Welle zu erzeugen, auf der man dann reiten möchte.
Okay, muss ja nicht unbedingt gut sein. Dennis, das Schöne ist ja, in Hannover sind wir so ein bisschen, ich will nicht sprunghaft sagen, aber relativ leicht zu beeinflussen. Also, so nach den Spielen gegen Münster und Bielefeld war dann schnell Leitl raus. Nach Hamburg war wieder alles hippe-hurra. Und jetzt Düsseldorf war der Trainer irgendwie schon wieder, zumindest so in der Bubble, die ich so verfolge, so ein bisschen angezählt. Was machen wir denn jetzt daraus? Also ist Leitl ein guter Trainer? Ist Leitl der Trainer, der uns voranbringt? Oder müssen wir froh sein, dass Flo Kofeld einen neuen Job gefunden hat?
Ja. Oh, das war jetzt böse.
Ja, ja.
Also, soweit ich das beurteilen kann, ist Stefan Leitl ein guter Trainer. Glaube, da spricht auch einiges dafür, was er bisher getan hat, geleistet hat. Ob er für uns der richtige Trainer nach wie vor ist, das ist eine ganz andere Frage, Und da gibt es sicherlich ganz viele verschiedene Meinungen zu. Es gibt einen klaren Auftrag für ihn. Ich glaube, das ist auch dieses Damoklesschwert, was er vom Spieltag 1 an bekommen hat, 3-Jahres-Plan. Ob das so schlau war alles, ach, ich weiß es nicht. Aber es ist, wie es ist. Ich befürchte, er wird bis zum Ende der Saison, sollte er bleiben, wird das immer weitergehen, ein Auf und Ab. Das ist weder für ihn toll, das ist aber auch für die Mannschaft nicht toll. Es wäre schön, wenn es jetzt in eine klare Richtung gehen würde, sprich, also und positiv, muss ich ganz klar sagen, also wäre mir deutlich lieber. Das heißt, also wir holen jetzt ein paar Siege und das Ganze spielt sich ein. Und wir haben realistisch eine Chance, da oben dran zu bleiben. Das würde mich für die Mannschaft freuen, für unsere Mannschaft. Das würde mich aber auch für den Trainer freuen, der sicherlich kein einfacher Typ ist in all dem, was er tut. Ich glaube auch, dass er selber weiß, dass er hier und da Fehler gemacht hat. Aber ich glaube auch, und das wissen wir alle sehr gut, die wir lange Fans dieses Vereins sind, es ist auch echt manchmal kein Geschenk, in Hannover 96, bei Hannover 96 Trainer zu sein. Und ja, insofern, hey, ich wünsche ihm und uns ganz viel Erfolg und hoffe, dass das irgendwie klappt.
Absolut.
Warte, ich muss
das kurz aufnehmen, weil Geschenke verteilen wir dann trotzdem, nämlich in Form von Glückwünschen an zwei unserer ehemaligen Trainer, nämlich an Dieter Hecking, unser ehemaliger Trainer, unser ehemaliger Spieler, feiert heute am Donnerstag seinen 60. Geburtstag, und Mirko Slomka. Wir erinnern uns alle daran, B-Jugendmeister 1993 im Finale nur gescheitert an den VfB Stuttgart, dann lange Zeit Co-Trainer gewesen unter Ralf Rangnick, und unser Europa-League-Trainer hat den Abstieg damals verhindert in der Tragödiensaison und ist dann durchgestartet bei uns. Die zweite Cheftrainer-Amtszeit, da hüllen wir mal so den Mantel des Schweigens drum. Wobei können wir nicht, weil ich sage es ehrlich, die Verpflichtung von ihm war Grund zur Gründung dieses Podcasts. Und das war kein positiver Grund. Aber gut, sei es drum. Also deswegen herzlichen Glückwunsch natürlich an Dieter Hecking und an Mirko Slomka, die am Donnerstag ihren Geburtstag gefeiert haben. Ebenso wie Fernando, wer kennt ihn nicht, eine der drei Leihgaben von Deportivo La Coruña in unserer ersten Aufstiegssaison 2002, 2003. José Manuel hieß die zweite und besser bekannt und für uns auch, glaube ich, besser in Erinnerung, Jaime, die dritte, der dann auch nochmal wiederkommen durfte. Fernando, ich weiß gar nicht, hat er jemals für uns gespielt, vielleicht 3 Spiele gemacht oder so, José Manuel, na gut, sie waren Spieler von Deportivo La Coruña, Fernando, deutscher, sei schon, spanischer Meister auch geworden, bei uns hat es nicht ganz funktioniert, naja, und damit auch liebe Grüße an Ricardo Moa, aber Chris, ich wollte dich da gar nicht unterbrechen.
Nee, klar, das glaube ich dir sofort. Also so einen langen Monolog mit so unwichtigen Sachen. Also das Wichtigste, Happy Birthday Poseidon. Ne? Das hast du ja hervorgehoben, das ist schön. Ich wollte noch, wie war, während ihr gerade über Markus Anfang gesprochen habt, die ganze Zeit, so wie es hieß, naja, jetzt ist er bei Lautern, das ist kein Problem, wie kann das denn sein? Erinnert ihr euch noch an Norbert Meyer?
Oh ja,
seine Kopfnuss. Ja, Norbert Meyer und Albert Streit?
Genau, respektive, er hat angetäuscht, eine Kopfnuss bekommen zu haben.
Das war ja so eine Sache, wo man auch gedacht hat, dass ein Trainer sich selbst sehr früh die Karriere unter den Beinen weggezogen hat. Das war ja damals zu seiner Zeit, da war der ja noch in Duisburg Trainer.
Ja,
weißt du,
ist er in die Regionalliga West, ja.
Weißt du, wo Norbert Meyer seine nächste Anstellung hatte?
Jetzt erstmal.
Dynamo Dresden.
Ach. Die haben ein Händchen dafür, wa?
Weißt du, wo er dann im weiteren Verlauf seiner Karriere 2017 auch nochmal kurz gelandet ist? Kaiserslautern. Also die Geschichte scheint sich dann doch manchmal zu wiederholen.
Oh, Chris, das hast du aber gut recherchiert. Ich bin ganz begeistert immer.
Ich war mir sicher, dass der bei Dresden danach relativ schnell war. Und okay, scheinbar hat der Verein wirklich ein Händchen. Ne, sollten sich mal lieber auf Spielerprofile konzentrieren, Trainerprofile und auf Statik von Brücken.
Oh. Chris ist hier der Bob Andrews von unserem schönen Podcast. Zuständig für Recherchen und Archiv. Sehr schön, sehr schön.
Hauptsache, er ist nicht Donald Trump. Das reicht mir schon.
Ach, naja, komm. Also.
Ja.
Ähnlichkeit. Gut, dass wir bei 3 Fragezeichen und bei 3 Fragezeichen sind über TKKG, sonst müsste ich mich wieder gegen das Klößchen verteidigen.
Ja. Das wärst du selbst. So, aber na, komm, machen wir kurz das Spiel rund. Also gucken wir mal auf die Aufstellung. Ich glaube, es ist unstrittig, dass Ron-Robert Zieler im Tor stehen wird. Unser Trainer hat gesagt, dass sich dann auch durch Transfers oder Nicht-Transfers die Statik der Mannschaft verändert hat. Er auf Viererkette setzen wird. Ich würde mal anfangen wollen, ich sage mal, Moroja rechts.
Ja.
Dann machen wir die Innenverteidigung, nee. Wenn dann doch alle fit sind. Ja gut, das kannst du gleich sagen. Wenn dann die Innenverteidigung alle fit sind, sage ich Neumann und Halstenbeck in der Innenverteidigung. Dovik hat ja schon eine Einsatzgarantie. Dennis, du würdest rechts lieber Dehm sehen. Habe ich das richtig verstanden?
Ich gehe davon aus, dass Dehm spielen wird.
Ah, weil das heißt Moroja aber nicht, dass du ihn lieber sehen willst, oder?
Ja, ich finde, Moroja hat so, das erste Spiel war echt gut. Und dann hat er aber jetzt so, die letzten Spiele waren nicht so überzeugend, finde ich. Ich gehe eigentlich davon aus, dass Dehm spielen wird auf rechts.
Okay, aber sonst mit Neumann, Halstenbeck und Dobbe gehst du mit?
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Hast du auch noch einen Punkt zur Kritik oder bist du wenigstens mal glücklich?
Ich bin bei dir.
Das
also für mich ist sehr. Das momentan unsere Verteidigungslinie. Ja.
Du bist unter eher dem bei Vorbehalt,
dass der Trainer...
Ja, bei mir, na klar.
Unter dem Vorbehalt halt, dass der Trainer sich hinten links festgelegt hat, dann ist das so.
Dann ist es so. Dann erwarte ich eine Doppel-6 und ich sage dann auch ganz forsch und mutig, Leopold und Christiansen, die Grätsche. Gibt es da Gegenwehr, Widerrede?
Muss ich ganz kurz drüber... Oh. Nein.
Gut, dann ist gesetzt. Also wir spielen da mit Leopold und Christiansen. Mir wäre fast Kunze rausgerutscht aus der aus Gewohnheit, also Christiansen. Jetzt wird es aber ein bisschen spannender. Da müssen wir nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Es gab ja auch noch so ein Testspiel gegen Wolfsburg, das wir knapp verloren haben dieses Mal im Gegensatz zum Anfang der Saison oder vor Beginn der Saison. Jetzt ist offensiv sind wir ein bisschen variabel. Wir haben da schon so ein paar Spieler, wo ich sagen würde, über die müssen wir sprechen. Wir haben da Yannick Rochelt bisher so ein bisschen als Flop. Ich hoffe, er wird nicht der neue Max Besuschkow und landet dann irgendwann in Ingolstadt. Wir haben mit...
Lange nicht der neue Ricardo Sosa wird, der hier als neuer Luis Figo angekündigt wurde.
Aber das war er auch. Ricardo Sosa... Also Ricardo Sosa war einer meiner Lieblingsspieler, ich sage es ganz ehrlich. Ricardo Sosa hätte in einem besseren Team geglänzt. Also Ricardo Sosa, absolut für mich super Zehner, auf den lasse ich überhaupt nichts kommen. Mhm. Genauso wie für mich ja auch, ganz ehrlich gesagt, dann auch, aber das ist egal, José Lu, der beste Stürmer war, den wir hier hatten, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also nach der Schatzschande natürlich. So, aber jetzt lass uns mal bei uns im aktuellen Kader bleiben. Also, beim aktuellen Kader bleiben. Also wir haben Doppel-6 haben wir. Für mich dann, ich bin ratlos, aber ich mache trotzdem ein paar Namen. Ja, also direkt auf der 10, Nielsen, halb links, Rochelt, halb rechts, weiß ich nicht. Und vorne drin, Trisoldi. Das wird's wohl nicht, ne?
Die Frage ist ja, möchtest du mit zwei Stürmern spielen? Also möchtest du...
mache ich so. Also ich habe ja 4-2 habe ich schon, dann habe ich Rochel drin, dann habe ich den Nielsen drin und dann, warte mal, dann mache ich es anders. Rochel 10 und Nielsen und Trisoldi vorne.
Warum Howie jetzt? Warum ein Gangkamp nicht mehr?
Ach so.
Also Trisoldi, nach der Leistung in der Nationalmannschaft muss Trisoldi spielen, da bin ich völlig bei dir. Wenn man den jetzt auf die Bank setzt, also damit treibt man einen Spieler weg. Also der muss spielen. Gangkamp hat aber auch sehr große Qualitäten, die wir gegen Lautern gerade mit Geschwindigkeit brauchen
können. Dann nehmen wir ihn raus. Also gut, dann sage ich, ob er 10 Rochelt und vorne drin Trisoldi und Gangkamp. Ist okay. Können wir uns darauf einigen. Also machen wir jetzt 4-2-1-2.
Ja. Dann bleibt Lee auch draußen bei dir, ne?
Es gibt nicht mehr als 11 Spieler.
Ja, ich weiß. Also gut, der Mann ist klein vielleicht.
Na, oder nicht? Also wir haben eine Viererkette, wir haben zwei defensive Mittelfeldspieler. Ja, dann haben wir den Spieler auf der 10, aber jetzt, dann haben wir zwei Stürmer, dann, also, dann ist die ja noch da.
Also dann ja, ist die ja noch, also wir dürfen, ist die noch da. Ja, wir müssen nicht automatisch mit 10 antreten.
Also, ist okay.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwas vergessen habe, aber...
Nee, aber du hast recht. Aber was machen
die? Er hatte, also, bei seiner Aufstellung, bei der Ursprungsidee war Kunze mit drin und da hatte er schon die Aufstellung der zweiten
Halbzeit. Das ist recht.
Mit dreier defensiven Mittelfeld wäre auch nicht schlecht.
Da machen wir aber eher so Halbpositionen, ne? Da machen wir Lee und Rochelt, aber das sind beide Linke. Ach, schwierig. Und dann, aber in Gang kam und Tresoldi bin ich dabei. Rochelt muss auch irgendwie rein und kann also Lee auch auf rechts?
Ja.
Oder nicht?
Gehen wir auf.
Ja, aber auch eher so ein Linker, ne?
Was ist denn, was wollen wir denn spielen? Wir haben ja jetzt gerade gesagt, dass wir eigentlich hoffen,
ich bin 4-2.
Dass wir über die Flügel mehr Qualität kriegen, spätestens mit der Verpflichtung genau. Brauchen wir denn dann überhaupt einen Zehner? Oder können wir auch sagen, wir kommen neben den zwei Sechsern mit zwei Halbfeldspielern über links und rechts.
Da sind wir doch schon.
Ziehen einen Gangkamm nach hinten als hängende Spitze und stellen Tresoldi vorne rein und spielen
gut, ohne die, 10. Ja gut, aber die Halbspieler sind ja dann Rochelt und wer noch? Lee?
Könnte dann Lee sein, das wollte ich sagen.
Ja, aber kann der auf rechts? Also kann der halb rechts?
Das weiß ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Und jetzt?
Aber Rochelt kann rechts, glaube ich. Hat er da nicht schon gespielt in der Saison?
Er sitzt sich ja als linke Zehn.
Ja gut, ich sehe mich, seh mich als erotischen Tänzer. Da gibt es auch bestimmt noch eine zweite und eine dritte Meinung.
Es trifft in eine ganz falsche Richtung.
Aber dann machen wir es so. Also Ron-Robert Zieder, Moroja, Neumann,
der kann nicht links.
Ja, Moroja, Neumann, Halstenberg, Dobbik, Leopold und Christiansen. Dann machen wir Rochelt und Lee und wir machen Tresoldi und Ngangkamp. Das ist die Vorwärtsarbeit Startaufstellung. Wie ist der Tipp, Dennis?
3-1.
Wow. Chris?
3-0.
1-1. So, mehr dazu gleich nach der Pause. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen, zum letzten Teil Vorwärtsarbeit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ich muss ehrlich sagen, Dennis und Chris' Tipps waren mir ein bisschen zu utopisch. Also ich will kein 1-1, ich will das ganz deutlich sagen, aber ich glaube auch nicht an 3-0. Aber wir werden es sehen am Samstag im Stadion. Ich hoffe, euch alle da auch zu treffen und dass wir uns alle irgendwie positive Energie geben. Ich brauche unbedingt Sticker. Ja, also Chris hat hier mal Sticker vergessen bei mir. Die musste ich ihm dann zurückgeben. Aber ich brauche hier unbedingt Sticker, weil an meiner Straße gibt es eine Laterne, da ist ein Eintracht Braunschweig-Sticker drauf. Den möchte ich unbedingt überkleben. Also von daher werde ich auf jeden Fall ins Zwinger gehen und mir morgen sage ich schon, am Samstag Sticker holen. Und
Donnerstag.
Ja, danke schön. Ich möchte auf eine Sache hinweisen. Am RK-Stand gibt es ein total schönes neues Shirt. Am Hannoverscher Sportverein steht drauf, weiß und dann schwarz und grün. Kostet 12 Euro für Mitglieder der Roten Kurve, kostet es 10 Euro. Also kommt doch bitte alle am Samstag an den Rote Kurve-Stand. So, Daniela Behrens hat gesprochen. Und wenn Daniela Behrens spricht, dann schaudert es mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, es ist sowohl im Derby-Hinspiel letzte Saison, das war ganz furchtbar, unser halbes Stadion wurde zerlegt. Und auch im Derby-Rückspiel waren wir nicht minder friedlicher, sondern wir haben dann Raketen auch auf Familienblöcke und so geschossen. Also war ziemlich, ziemlich miese Nummer. Darüber, glaube ich, gibt es nur wenig Dissens. Jetzt kommt aber Daniela Behrens. Ich erinnere mich an dieses Foto, wo sie Gedanken verloren auf das Massaker in der Gästekurve in Braunschweig guckt, ja. Und eigentlich schon sich fragt, oh Herr, was soll ich tun? Ja, und sie hat sich dann einfach zur Aufgabe gemacht, Gäste-Fan-Ausschlüsse zumindest mal anzudrohen. Am Ende ist jetzt anders gekommen, als sie es erwartet hat. In der Nachspielzeit, ich meine, der Verlängerung bitte. In der Nachspielzeit der Verlängerung, kurz vor dem Elfmeterschießen, hat uns dann jeder gesagt, hat Eintracht Braunschweig das Ruder noch rumgerissen. Ich weiß nicht genau, womit, weil das hat sie nicht verraten. Aber es werden jetzt 40% weniger Gästefans aus Hannover in Braunschweig zugelassen. Keinerlei Fanutensilien, Das finde ich schwierig. Keine Choreo, also keine Fahnen, keine Choreo, kein gar nichts. Ist das nicht so ein bisschen, was sollen wir denn da?
Also diese Maßnahme ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Vor allen Dingen ist sie nicht geeignet, um potenzielle Krawalle zu verhindern. Die Forderung, dass, Ausschreitungen unterbunden werden müssen, ich glaube, daran ist bis jetzt jeder Verein gescheitert, dem es auferlegt wurde, weil du das nicht kontrollieren kannst. Keine Fanutensilien, meine ich, hatten wir das nicht in der Saison, wo dann alle mit diesen roten Jacken dahin gefahren sind, auch schon, wo das quasi dann quasi über die einheitliche Bekleidung umgangen worden ist. Ich glaube, das war das Jahr, wo auch im Hannover-Block dann die Töpfe in Blau-Gelb gezündet worden sind. Ja, also geeignet ist es auf keinen Fall, weil die Frage ist ja, also erstmal gibt es jetzt 40% oder es gibt 60%, nee, ist Quatsch, 40% Fans, die Karten hatten und dort jetzt nicht hinfahren dürfen. Ich glaube, die größten Chaoten werden wir so aus dem Stadion dort nicht fernhalten. Bedeutet, die werden trotzdem da sein. Wenn sie nicht sich solidarisieren und sagen, wenn wir alle nicht hinfahren dürfen, dann fährt hier gar keiner von uns hin.
Ja, ja. Dennis, was hast du? Ja.
Also es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, sehe ich auch so. Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass es Ausschlag gegeben hat, dass die Polizei gesagt hat, komplett verbieten halten wir für eine ganz blöde Idee, weil dann reisen sie halt trotzdem an und es gibt irgendwie einen Fanmarsch, Demo, was auch immer und das können wir dann gar nicht kontrollieren, dann lieber so ein bisschen so eine halb kontrollierte Geschichte. Was ich bei der ganzen Nummer echt schade finde, ist, und wir brauchen jetzt nicht über Ausschreitungen auf der einen oder auf der anderen Seite zu sprechen, ist mir auch scheißegal, ob das bei uns in Braunschweig oder irgendwo anders im deutschen Fußball passiert, das hat nichts im Fußball zu suchen, so, Punkt. Aber was ich wirklich schade finde, ist, dass offensichtlich niemand mal mit der Fan oder mit den Fanszenen spricht und versucht da mal, also zumindest habe ich den Eindruck, oder das ist das, was ich lese, dass das wohl nicht passiert ist. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr da mehr zu. Und das finde ich tatsächlich schade, weil ich sehe es genauso wie Chris. Wir werden das auch durch so eine Geschichte, das wird da nichts dran ändern, dass es wieder in irgendeiner Form unschöne Szenen geben wird. Man muss einfach da einfach nochmal anders an das Thema ran, denke ich. Und da wäre es besser, mit den Fanszenen zu sprechen und zu gucken, ob man da Lösungen findet.
Vor allen Dingen, je mehr Zwang du erfahrungsgemäß diesen Gruppierungen auferlegst, sei es durch Polizei, sei es durch Vorgaben, sei es durch Kontrollen, desto mehr schürst du eigentlich schon im Vorfeld dieses Grundaggressionslevel. Und irgendwohin geht das dann raus. Und wenn es Einlasskontrollen gibt, wo dann gekesselt wird, dann entlädt es sich Richtung Polizei. Wenn es im Stadion harte Kontrollen, es wird immer Pyrotechnik geben im Stadion. Da kannst du Material und Dingsverbot noch und noch fordern vom Stadionbetreiber, dass die Kontrollen ausreichend sind. Nein, solange wir Leute nicht quasi komplett röntgen, ob irgendwelche Sachen am oder im Körper versteckt sind, wirst du diese Sachen nicht finden. Und es ist sehr, sehr einfach, sich da sehr, sehr wortgewaltig und was anderes war es nicht, was die Sport- und Innenministerin da letzte Saison schon von sich gegeben hat, sich da wortgewaltig und pressewirksam zu inszenieren und da auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so, jetzt habe ich die Nase voll. Aber dann kam halt nichts dahinter. Und das hat sie wahrscheinlich selber gemerkt, nachdem sie mit den Polizeibehörden darüber gesprochen hat, dass es für sie sehr, sehr schwierig wird, diese Latte, die sie sich selber da auferlegt hat, jetzt selber überhaupt überqueren zu können.
Und ich möchte da ganz kurz einmal die Fanhelfer Hannover zitieren, die ganz klar sagt, von Fankultur scheint Daniela Behrens immer noch keine Ahnung zu haben, was vermutlich an der Ausladung von Fanvertretern bei dem Arbeitstreffen liegt. Also ganz klar, Fans wurden nicht gehört. Aber, und jetzt kommt was Neues, die Fanhilfe Hannover betont, und ich glaube, es ist zum ersten Mal so, trotzdem möchten wir auch den Club-Fan-Dialog mit Hannover 96 loben. Dieser fand auf Augenhöhe statt und resultierte bisher in einer Standhaftigkeit vor den Behörden. Also auch ein kleines Umdenken bei 96 und die Fanhilfe Hannover sagt auch ganz klar, wir prüfen, ob eine Möglichkeit besteht, gegen diese Auflagen juristisch vorzugehen. Denn, und da haben Sie recht, ein Gästekontingent von 10% ist Teil der DFL-Lizenzierungsordnung. Also von daher, das kann man vielleicht gar nicht einfach so verbieten. Also der Staat vielleicht schon, aber darf das Braunschweig dann umsetzen? Das ist so ein bisschen ganz nebulös, wie ich persönlich finde.
Ja, aber ich sag mal, das Spiel ist bald. Wir wissen ja nicht, welcher Tag heute ist. Und,
noch Donnerstag. Heute ist Donnerstag.
Ja, ich bin völlig verwirrt. Ne? Ja. Also, und dann wird nochmal eine Frist künstlich gezogen und dann wird sehr, sehr knapp mit der Aushändigung der Tickets, der Anreise. Das glaube ich nicht.
Okay.
Und so ein juristischer Erfolg im Nachgang, was ist der wert?
Das haben wir aber schon bei dem Betretungsverbot, möchte ich beinahe sagen, erlebt, dass dann auch Fans sich den Zutritt erklagt haben und dann mit dem Bus. Nicht mit dem Bus, also das war ja damals dieses, du darfst nur mit dem Bus anreisen, du musstest so anreisen. Und da haben sich Fans die freie Anreise erklagt und auch gewonnen. Und das auch im Eilverfahren. Also wir haben so ähnliche Sachen schon erlebt und da gab es dann auch juristische Erfolge. Aber ganz kurz, ich
möchte eins noch sagen. Andi Hüttl hat bald wieder viel zu tun.
Absolut. Ich möchte eins noch sagen. Also ich persönlich habe folgende Meinung. Also wenn da solche Dinge plötzlich gemacht werden, würde ich ganz persönlich sagen, dann fahre ich eben nicht zum Derby, dann sollen sie einen leeren Gästeblock haben. Was brauchen wir hier? Almosen. Eine ähnliche Argumentation hatte ich auch schon bei den Erhöhungen der Preise in Nord, also diese Kollektivstrafe. Da hätte ich auch vielleicht schon gesagt, ich verlängere die Dauerkarte nicht, wobei das ein bisschen härter ist, weil da geht es um 17 Spiele, jetzt geht es nur um ein Spiel. Und ich mache mal einen Vorschlag. Zeitgleich, am 6. Oktober, haben wir ein schönes Heimspiel. Unserer zweiten Mannschaft gegen Energie Cottbus. Und da haben wir ja noch so auch so die ein oder andere Messe zu lesen, sag ich mal. Also nicht, dass am Ende. Es ist kein Flutlichtspiel. Okay. Aber nicht, dass wir am Ende, oder dass dann jeder Behrens am Ende sich so ein ganz klares Eigentor schießt. Die 96-Szene bleibt einfach in Hannover und brüllt Cottbus nieder. Also ich fände es sympathisch.
Ah, das wäre eine geile Idee. Da würde ich auch mitgehen.
Oder?
Ja. Für mich eine schöne Alternative, warum nicht?
Also 97 verdient eine Rasche, eine Rache, nicht Rasche. Frank Rasche, Scheiern-Sprecher, liebe Grüße. Nee, eine Rache verdient natürlich
97. Ist schon spät.
Ach, da heißt es ja, so spät.
Rochelt,
Donnerstagabend.
Ja. Oh, schön. Super. Na, aber jetzt mal ernsthaft, also ist das nicht vielleicht ein Eigentor, zu sagen, ey, pass auf, 40% bleiben weg, oder ja, dann gehen wir halt zu Cottbus.
Ja, das, also ich glaube, soweit wird da ja gar nicht gedacht. Der Punkt ist, es ist halt Symbolpolitik, die ja uns nicht weiterhilft. Also das ist jetzt vielleicht für das nächste Spiel, ich habe mal auf den Tisch gehauen und was ist dann im Rückspiel und was ist nächste Saison, für den Fall, dass die immer noch mit uns zusammen in einer Klasse spielen sollten. Ich muss doch da mal eine grundsätzliche Lösung finden und es kann doch nicht grundsätzlich die Lösung sein, zu sagen, ja, dann verringern wir jetzt jedes Mal um 40%, ich meine, gut, dann können wir es auch ganz sein lassen, oder? Also das ist halt wirklich Kokolores. Also da muss, wenn, dann muss da ernsthaft über eine Lösung nachgedacht werden. Und da muss ich aber absolut mit allen am Tisch sprechen.
Mit allen, genau. Mit allen, ja. Absolut. Und ich möchte eins ganz klar verurteilen. Ich habe heute etwas gelesen von jemandem, der mal bei den 96 Amateuren gespielt hat. Und der sich irgendwie gedacht hat, und beim TSV Havelse auch, das will ich nicht verschweigen, und der sich irgendwie gedacht hat, komm, ich werde Journalist. Und diese Person hat heute eine Äußerung getätigt, die ich aufs Schärfste verurteile. Ich möchte aber kurz zitieren. Warum wird seit Jahren stillschweigend akzeptiert, dass Fanblöcke rechtsfreie Räume sind, in denen Kriminelle ihre verbotenen Pyros und Raketen nach Belieben zünden und abfeuern können, ohne dass die Polizei eingreift? Achtung! Die Beamten stehen daneben und schauen zu. Die Clubs zahlen die Strafen, die Chaoten feiern sich und die verantwortliche Ministerin tut entsetzt. Reingehen, abführen, bestrafen. Wie wäre es damit? Diese Person fordert also allen Ernstes einen Polizeiblocksturm bei der Verwendung von Pyrotechnik.
Welcher Spieler war das? Party da Mint oder was?
Ja, da sage ich eins. Lars Beike, du bist und das sende ich hier weltöffentlich. Und ich finde es widerlich, dass diese Person so etwas veröffentlichen darf. Gut, schönes Schlusswort, würde ich beinahe sagen. Dann belassen wir es dabei, weil ich bin wirklich außer mir und ich glaube, das ist einfach das Allerletzte, zu fordern, jetzt mal ohne Scheiß, ich mach's kurz, zu fordern, dass die Polizei bei der Verwendung von Pyrotechnik einen Block stürmt und Leute abführt. Das führt zu totalen Eskalationen. Und was passieren kann, wenn die Polizei einen Block stürmt, wegen Nichtigkeiten, haben wir...
Das haben wir ja wohl in Pauli gesehen.
Haben wir bei FC St. Pauli gesehen. Und die Person, die sauer ist, dass sie es niemals zu den Profis geschafft hat, sich so zu profilieren, finde ich widerwärtig. So, denkt alle daran. 96 Allee. Und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.